Danke, Herr, dass wir das proklamieren dürfen, dass selbst im Sturm du der Herr bist. Dass was auch immer um uns herum passiert, dass wir nicht vergessen, dass du der bist, der auch diesen Sturm im Griff hat. Dass es immer ein Ende gibt, dass es immer einen Ausgang gibt, dass wir niemals irgendwo gefangen sind in einer ausweglosen Situation, sondern dass du von da, wo du bist, immer einen Weg siehst. Und Herr, so kommen wir jetzt zu dir und vertrauen dir unser Leben an, vertrauen dir unsere Situation an, unsere Kämpfe, unsere Niederlagen, aber auch unsere Siege und unsere Freude. Danke, dass wir das mit dir teilen dürfen und dass du Interesse an unserem Leben hast und mit uns durch dieses Leben gehst. Amen. Dankeschön für den Lobpreis, danke fürs Mitsingen, Mitklatschen. Ja, wow, das ist spannend, wenn der Gottesdienst anfängt und ich gucke so nach hinten und denke, wow, wo sind die ganzen Leute geblieben? Und am Ende des Lobpreises füllt sich der Raum auf wundersame Weise. Ja, vielleicht so das erste Wunder heute. Okay, das war eigentlich ein Lacher sollte das sein, ja. Okay, danke, verspätet, aber trotzdem gut. Dann kann ich ja mit dem Predigen jetzt anfangen. Seid ihr gut drauf? Sehr schön. Geht. Und verkünde das Evangelium. Verkünde, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Wow, als ich das so gelesen habe und ich habe den Vers bestimmt und 146 Mal gelesen, dachte ich, Moment mal, ich? Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich wollte das heute nochmal so richtig hervorheben. Oder der andere Befehl. Oder eine andere Aussage. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Wenn ich so ganz ehrlich bin und trotz all der Dinge, die ich weiß, die heute passieren, scheint mir das wie so eine Geschichte aus früheren Zeiten zu sein. Denn so richtig an der Tagesordnung ist es nicht, oder? Oder wenn wir ganz ehrlich sind. Vielleicht irgendwo habe ich das Gefühl, in Afrika oder so, da passiert viel mehr. Oder da irgendwo im Nachbarort, in der Nachbargemeinde und da höre ich was. Aber irgendwie so nicht bei uns. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Egal mit wem ich rede, jeder denkt so. Mindestens eine Nachbargemeinde müsste es doch unsere sein oder wir müssten dann so die Nachbarn sein. Und als ich diese Verse so vor Augen hatte und nochmal an die Situation dachte, an unsere Situation, an Nienburg, und da dachte ich, Herr, wie sehr wünsche ich mir, dass wir mehr davon echt in Realität sehen. Der hier beschriebene Auftrag galt den Jüngern Jesu damals. Und ich glaube, er gilt den Jüngern Jesu heute genauso. Also er gilt dir und er gilt mir. Wir glauben, dass nicht nur der Auftrag geblieben ist, zu verkündigen, dass das Himmelreich nahe gekommen ist, sondern dass auch der Auftrag immer noch geblieben ist, das alles andere zu tun, was hier steht, für Menschen zu beten, für Kranke zu beten, für Menschen, die belastet sind durch irgendetwas, was sie nicht loslässt. Und ich glaube auch, dass die Auswirkungen, so wie Jesus einen Auftrag gibt und eine Zusage, dass die Auswirkungen auch sichtbar werden müssen. Der Treffpunkt Leben Nienburg besteht aus solchen Jüngern, denen Jesus diesen Auftrag gegeben hat, oder? Das heißt, dieser Auftrag gilt dir und dieser Auftrag gilt mir. Und ich glaube, dass einer der Schlüssel, damit das überhaupt passiert, wir sehen das irgendwie durch alles, was Jesus sagt, es ist alles irgendwie mit dem Thema Gebet verbunden. Dass im Gebet, durch Gebet, so welche Dinge möglich sind. Nicht jedes Gebet sieht nach einem Gebet aus. Manchmal betet Jesus, ohne zu sagen, Moment, ich bete jetzt, sondern mitten unter den Menschen, wo er ist. Ich kann mich erinnern an eine Stelle, wo er vor dem Grab Lazarus steht. Und dann sagt er, wollte er schon sagen, Lazarus, komm raus. Und dann sagt er, nee, Moment mal. Also eigentlich könnte ich einfach sagen, Lazarus, komm raus. Aber Vater, weil diese Leute hier drumherum stehen, ich will sagen, danke, dass du mich erhört hast. Und dann ruft er ihn und der tot war, kommt aus seinem Grab raus. Momentan beten wir hier im Treffpunkt Leben Nienburg und wir beten beispielsweise vor dem Gottesdienst. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass alle, die am Gottesdienst beteiligt sind, die kommen zusammen, wir sprechen den Gottesdienst durch und dann beten wir für den Gottesdienst, füreinander. Wir beten dafür, dass Gott Menschen bewegt, Menschen berührt. Und das war es so ziemlich, was an offiziellem Gebet es momentan gibt. Und klar ist, dass wir nicht nur so für Menschen beten wollen, nicht nur dafür, dass Gott im Gottesdienst etwas macht und dass wir nicht nur für Menschen beten wollen, sondern dass wir im nächsten Schritt, wie die Bibel das auch sagt, mit Menschen beten wollen. Das heißt, wenn die Person, die eine Not hat, neben mir steht. Ich bete nicht im Vorfeld, Gott, ich segne jeden, der hierher kommt und rühre sein Herz an und mach was, sondern dann steht die Person vor mir und jetzt geht es nun darum, gemeinsam ins Gebet zu gehen. Und deshalb sind wir gerade dabei, ein Team aufzubauen, ein Gebetsteam, das das auf dem Herzen hat, dass wenn der Gottesdienst vorbei ist, der große Trubel, die Bühne ist leer, wenn das alles durch ist, dass jeder, der hierher kommt, persönlich noch einmal sein Herz öffnen kann und dass Menschen hier sind, die sagen, es geht mich was an, das, was du hast, und wir beten mit dir zusammen. Und deshalb ist die heutige Predigt so eine Mischung aus Schulung, Werbeblock und Evangelium, wenn ich das so sagen darf. Ich wünsche mir am Ende einfach ein bisschen was von meinem Herz zu teilen, wie Gebet in meiner Vorstellung läuft. Und ich hoffe am Ende, dass 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Menschen sagen, boah, das bewegt mich, ich will da dabei sein. Okay? Das, was ich heute sagen werde, ist angelehnt an unser Schulungsskript zum Thema Gebet, Gebetsteam. Ich werde natürlich nicht das ganze Schulungsheft durchpredigen, das wird ein bisschen viel, aber vielleicht die Hälfte der Punkte oberflächlich berühren, bewegen, sodass jeder, der heute da ist, A, für sich entscheiden kann, ist das gut, gehe ich da mit, und B, spricht es mich an, will ich da dabei sein. Okay, seid ihr einverstanden? Danke. Ja. Gut. Martha und Maria. Nicht ganz, aber so ähnlich. Ja. Also, wir haben einen Auftrag. Das ist auch der erste Punkt. Geht hin, verkündet das Evangelium, betet für Menschen, legt ihnen die Hände auf, begegnet ihrer Not und der Herr will sich darin zeigen. Das ist auch Punkt 1 unseres Schulungsskriptes. Punkt 2. Warum kann ich das denn überhaupt? Und da geht es um unsere Identität. Damit ich etwas tun kann und auch voller Überzeugung, muss ich wissen, wer ich bin und was ich habe. Und zu unserer Identität habe ich einfach ein paar Punkte aufgeschrieben. Man könnte daraus auch so einen Abreißkalender machen. Ja, so, das sind diese typischen Verse, so, oh, das ist aber schön, das zu wissen und so. Aber heute möchte ich dich einladen, diese Verse auf dich persönlich anzuwenden, nicht damit es dir einfach nur gut geht und du, oh, toll, sondern damit du weißt, wer du bist und aus diesem Wissen heraus handelst. Ich bin. Was bin ich denn alles? Was bist du, weil du Jesus Christus in deinem Herzen hast? Ich fange mal mit den Basics an. Ich bin Gottes Kind. Ja. Johannes 1,12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Zweitens, ich bin Gottes Erbe. Klingt schon interessanter. Wer würde gerne erben? Okay. Wer hat schon mal geerbt? Ich nicht. Gottes Erbe, Römer 8,17. Wenn wir aber Kinder sind, na, jetzt kommt die Schlussfolgerung, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Was gibt es denn so zu erben von Gott? Und so weiter. Und die gute Nachricht lautet, es muss keiner sterben, bevor wir erben dürfen. Also Gott lebt, er wird immer leben, Ja? Und wir dürfen auf dieser Erde schon ein Stück weit davon schmecken, aber so richtig das große Erbe, das kommt übrigens noch. Drittens, was sind wir noch, was bin ich? Ich bin mit Gott verbunden. Also die jungen Leute würden sagen, wir sind connected, ja. Wir sind close. Ja. In 1. Korinther 6, 17 heißt es, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Wow, wie klingt das? Ich bin Gottes Kind, ich bin sein Erbe und ich bin mit ihm ganz close, bin verbunden. Mein Geist und sein Geist sind verbunden. Nächste Aussage, was bin ich noch? Wir sprechen ja immer noch darüber, unsere Identität. Warum? Nicht, um mir so ein paar Sterne dahin zu malen, wie bei The Taste. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung kennt, so eine Kochsendung. Und dann, wer ziemlich gut war, kriegt einen goldenen Stern. Sondern es geht darum, zu wissen, wer ich bin, um handeln zu können, um ins Gebet zu gehen und zu sagen, boah, Probleme, ich komme. Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, was ich habe? Wisst ihr, mit wem ich close bin? Vierter Punkt, ich bin königlicher Priester. 1. Petrus 2,9. Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gestellt hat. Ich bin beschenkt und begabt. Wenn du möchtest, ne, während ich diese Punkte vorlese, du musst das ja nicht laut machen, aber vielleicht so ganz leise murmeln oder so im Gedanken. Wiederhol das mal, sag dir das. Ich bin beschenkt und begabt. Epheser 4, 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem Einzelnen. Vielleicht kannst du das auch nochmal in deinem Inneren sagen. Jedem Einzelnen, also auch mir? Ja. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Also auch nicht nur ein Fünkchen oder so, sondern das kann man messen. Es ist nicht Mü, nicht Mikro, nicht Milli, sondern es ist einiges da. Was bin ich noch? Wir sind immer noch dabei, warum darf ich mutig beten? Warum darf ich erwarten, dass durch mein Gebet etwas passiert? Ich bin eine fruchttragende Rebe. Also was für Naturfreunde. Ich bin der Weinstock, seit Jesus in 15,5 und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und auch ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Was bin ich noch? Ich bin Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken. Ich bin ein Werk und bin geschaffen zu werken. Ich bin ein Christ und ich bin geschaffen, um Christen zu machen. Darf ich das so sagen? Ich bin erlöst und ich bin geschaffen, damit Menschen Erlösung finden. Mir wurde vergeben und ich bin geschaffen, damit Menschen Vergebung finden. All das, was ich erlebe, darf ich weitergeben und das darf überfließen. Epheser 2,10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Willst du das dir selbst nochmal sagen? An mir ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat es vorbereitet, auch für dich. Und an dir ist es nun, das auszuführen. Was sind wir noch? Wir sind Träger der ganzen göttlichen Fülle in Christus. Boah. Kolosser 2, 9 bis 10. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Was bin ich noch? Was bist du? Ich bin Träger der gleichen Kraft, die Christus von den Toten auferweckte. Epheser 1, 18 bis 20 zusammengefasst. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und noch eins. Ich bin von Grund auf erneuert und für gerecht erklärt. Und das ist oft eins der Hindernisse, warum ich nicht richtig beten kann, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Ich habe da noch ein Problemchen. Ich habe mich gestern mit meiner Tochter gestritten oder vorgestern mit meinem Arbeitskollegen. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr beten, weil ich bin ja jetzt ja befleckt oder wie auch immer. Schaut mal, 1. Johannes 4, 17. Wenn das der Fall bei uns ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können, denn wenn auch wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wir dürfen dem Tag des Gerichts, und übrigens, es wird diesen Tag geben, wir dürfen diesem Tag voll Zuversicht entgegengehen. Und vielleicht ist das heute für jemanden hier eine gute Botschaft. Alle kommen vors Gericht. Jeder wird vor dem Gericht erscheinen. Und jetzt, ich habe auch mal eine ganze Predigt darüber gehalten, aber wir holen nicht aus. Nur eine wichtige Aussage dazu. Du entscheidest, wann du vors Gericht kommst. Jeder hat die Chance, jetzt zu Lebzeiten zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich bin verloren. Ja, ich habe Fehler, ich bin Sünder. Du trittst quasi in einen Gerichtsprozess mit Jesus und sagst, hier bin ich bekenne mich schuldig. Das ist wie bei diesen Filmen, ne, wenn der Anwalt rät, bekenn dich schuldig, damit deine Strafe nicht so ausfällt. Ne. Vielleicht haben sie dann, aber hier ist es genau umgekehrt. Du bekennst dich schuldig und bekommst dadurch Erlösung, Vergebung, Freisprechung. Wenn du das jetzt nicht tust, in diesem Zeitalter, in diesem Leben, dann darfst du später vor Gericht erscheinen. Nach dem Leben hier. Und dann wird aber das Urteil ein bisschen anders ausfallen. Und nein, mir geht es nicht darum, dir Angst zu machen, sondern mir geht es darum zu sagen, falls du schon vor diesem Gericht warst, dann heißt das, der Gerechte kommt nicht mehr vors Gericht. Dann darfst du all diese Vergebung, all das annehmen und sie gilt für dich, was auch immer passiert. Übrigens, auch das, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so bringe, niemand kommt nicht in den Himmel wegen seiner Sünde. Niemand kommt nicht in den Himmel, weil er Sünde im Leben hat. Oder deine Sünde ist nicht das Problem, ist nicht das Hindernis, um in den Himmel zu kommen, sondern der Unglaube ist es. Sonst ganz ehrlich, wer von euch hat keine Sünde? Keiner meldet sich. Halleluja, sonst hätte ich gleich einen Dialog geführt. Ja. Das heißt, wir leben noch in dieser Welt. Wir dürfen jeden Tag aufs Neue sagen, Jesus, hier bin ich. Ja, ich weiß, okay, war wieder daneben. Kannst du mir helfen? Kannst du mich nochmal aufrichten? Und deshalb, wenn wir für Menschen beten, das ist eine der wichtigsten Grundlagen, dass ich weiß, ich bin okay. Ich darf mutig sein. Niemand hat das Recht, mir meine Sünde vor Augen zu führen und zu sagen, aber das kann nicht sein. Guck mal, was du da vor 6 Jahren gemacht hast. Und weißt du noch, vorgestern, sage ich, ja, weiß ich, hat Jesus dafür bezahlt. Und vor 6 Jahren, weiß ich auch, hat Jesus dafür bezahlt. Und morgen, weiß ich auch, Jesus hat dafür bezahlt. Amen. Also, wir haben einen Auftrag, wir gehen diesen Auftrag an, weil wir eine Identität haben. Und jetzt gehen wir einen nächsten Schritt. Was sind unsere Grundwerte? Wie gehen wir das Ganze an? Ja, spontan. Wir beten einfach das, was der Herr aufs Herz legt. Es wäre gut, wenn wir uns ein paar Dinge nochmal bewusst machen. Unser Selbstverständnis, unser Miteinander und unser Dienst am Menschen soll folgende Grundwerte haben. Und da lade ich euch einfach dazu ein, euch das nochmal vor Augen zu führen. Erstens, und manchmal denke ich, das ist so banal, dass ich es mir nicht oft genug sagen kann. Erstens, Gott kann befreien, Gott kann heilen und Gott kann beschenken. Zweitens, Gott will befreien, Gott will heilen und Gott will beschenken. Und drittens, für Gott ist nichts unmöglich. Diese zusammen, Gott kann, Gott will und für ihn ist nichts unmöglich. Ja, er hat oft einen anderen Fahrplan, einen anderen Weg, einen anderen Zeitplan. Ja, seine Antwort kann anders aussehen, aber Tatsache ist, dass er nicht helfen möchte. Okay, doppelte Verneinungen heute, ne? Wir kommen gleich nochmal dazu. Warum weiß ich, dass das für ihn nicht unmöglich ist? Okay, Matthäus 19,26 zum Beispiel. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Wenn wir für Menschen beten, wir sind immer noch bei unseren Grundwerten, nehmen wir Jesus zum Vorbild und keinen geringeren. Und wir wollen das Gleiche tun, was er, und noch Größeres. Vielleicht denkt ihr jetzt, okay Albert, jetzt komm mal ein bisschen runter, übertreib mal nicht. Okay, dann lassen wir die Schrift sprechen. Johannes 14,12. Ich versichere euch, sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Das ist unser nächster Grundsatz. Nicht dem, der sich was einbildet, nicht der sich was einredet, sondern der glaubt. Und ich lade euch dazu ein, echt zu glauben. Und wenn der Glaube da ist, dann ist er da. Und wenn er nicht da ist, dann kannst du ihn nicht produzieren. Und das ist voll in Ordnung. Nach deinem Glauben soll dir geschehen. Kennt ihr diese Aussage? Und er war einfach überzeugt, dass das so ist. Und deswegen machte er das. Und Jesus sagte, ja, ich weiß, ich sehe das und deswegen wird das passieren. Weil du überzeugt bist, weil du diesen Glauben hast. Markus 9,23. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. So, und jetzt eine weitere wichtige Aussage. Unsere Grundwerte. Gott ist immer gut und ist immer in der richtigen Stimmung, uns zu hören und zu antworten. Gott ist immer gut. Der hat keinen schlechten Tag. Er hat keine schlechte Stimmung. Er hat keinen vollen Tag. Er hat keinen vollen Terminkalender. Es ist nicht so, dass er sagt, also Axel, ist ja nett, dass du mich bittest, aber keine Zeit heute. Kannst du morgen wiederkommen? Ich bin so voll gerade. 46.334 Gebetsanliegen heute auf den Tisch bekommen. Bin gerade am Abarbeiten. Gott ist immer gut, immer in der richtigen Stimmung und er hat immer Zeit. Nächster Grundwert, wenn wir für Menschen beten, wir konzentrieren uns auf die Lösung und nicht auf das Problem. Das heißt nicht, dass wir das Problem kleinreden, sondern das heißt, dass wir vom Ziel her schauen, nicht vom Ist-Zustand. Wir schauen auf das, was Jesus zugesagt hat, nicht das, was jetzt da ist. Ich werde später noch ein bisschen darauf eingehen, warum das so wichtig ist. Aber das ist der Weg. Wir wollen nach vorne schauen auf das, was Jesus vorbereitet hat. Und jetzt nochmal die Aussage, die das bestätigt, was ich schon mal gesagt habe. Jesus hat für alles bezahlt. Jesus hat für alles bezahlt. Ist schon beglichen. Jede Rechnung, alles, was offen war, ist bezahlt. Er hat es getan. Du kannst es nicht mehr. Du kannst dem nichts hinzutun, auch dem nichts wegnehmen. Hebräer 9,15. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte, unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Ein für alle Mal bezahlt. Nächste, vorletzte wichtige Aussage, was unsere Grundwerte betrifft. Es gibt keine Erfolgsformel. Wir holen nicht irgendeinen Zettel raus und sagen, okay, also Heilung in 3 Schritten. Ich habe das Rezept. Erstens das, zweitens das, drittens das. Klappt nichts, liegt an dir. Zu wenig Glauben. Übrigens, dieser Satz ist verboten. Bitte niemals der Person, die zu dir kommt, für die du betest, sagen, du hast zu wenig Glauben. Du musst mehr glauben. Also komme ich auch gleich nochmal dazu. Und letzter Satz zu unseren Grundwerten. Wir begegnen jedem Gebetssuchenden freundlich und respektvoll. Wie komisch auch immer er rüberkommt. Wie schräg das auch immer ist, was er sagt. Natürlich müssen wir nicht jeden Wunsch, den er äußert, auch ins Gebet bringen. Wir dürfen reagieren, aber wir nehmen jede Person ernst. Und es gibt Situationen, da versteht der Mensch selbst nicht, was er gerade tut, was er gerade von sich gibt. Deshalb wir begegnen ihm respektvoll. Und aus diesen Grundwerten heraus möchte ich zwei Dinge schließen, schlussfolgern. Was bedeutet es, Teil des Gebetsteams zu sein, wenn du dich so langsam angesprochen fühlst? Und was bedeutet es nicht? Teil des Gebetsteams zu sein bedeutet, wir begleiten Menschen dabei, Gott persönlich zu begegnen. Wir sind nicht an der Ausgabe von Essensrationen, von Medizin, von Heilung, wie auch immer, sondern wir sind Begleiter, wir beten mit Menschen. Und unser Ziel ist es, dass Menschen dabei Jesus begegnen und dabei etwas erleben. Dabei erleben, wie er wirkt. Nicht wir sind die Heilen, nicht wir sind die Trostschenken, nicht wir sind, sondern wir sind Begleiter, wir gehen zusammen mit ihnen. Wir tragen dazu bei, dass Menschen gerettet, geheilt und freigesetzt werden. Wir retten nicht, wir heilen nicht, wir setzen nicht frei. Wir tragen dazu bei, wir begleiten. Okay? Wir nehmen uns gar nicht so ernst, obwohl wir wissen, wer wir sind. Unsere Identität, ihr erinnert euch. Wir sind ein Werkzeug und Gott ist der Meister. Mir gefällt das Bild von einem Handschuh. Wir sind der Handschuh, aber die Hand ist Gottes Hand. Und Gott ist einfach so gut, er hat sich dafür entschieden, das nicht selbst zu machen. Er könnte doch. Er hat sich dafür entschieden, mit uns gemeinsam. Er will, dass wir hautnah dabei sind, ganz eng. Ja? Und mit uns fasst er diese Dinge an, dieser Welt. Teil des Gebetsteams zu sein bedeutet nicht, wir haben eine gute Gelegenheit, um andere Menschen zurechtzuweisen, ihnen zu sagen, was sie falsch machen und dass sie selbst schuld sind an dem, was ihnen zugestoßen ist. Wir dienen den Menschen seelsorgerlich. Okay? Nicht belehrend, nicht besserwisserisch, nicht oberschlaumeierhaft. Wenn wir Bedarf erkennen, dass der Mensch eine langfristige Begleitung braucht, und übrigens, das ist mit das Wichtigste im Gebet, nicht jedes Mal die gleichen Menschen durchbeten. Du merkst, er kommt jedes Mal mit dem gleichen Anliegen und es tut sich nichts. Wenn wir merken, dass diese Person Begleitung braucht, dann müssen wir weiter verweisen an jemanden, der seelsorgerlich begleitet. Ich weiß, wir haben das Thema noch nicht offiziell, noch nicht aktuell im Treffpunkt Leben Nienburg, aber das ist nicht nur ein Wunsch, nicht nur ein Traum, sondern es wird und muss auch kommen. Auch das werden wir angehen. Solange das noch nicht da ist, lösen wir das anders, lass uns reden. Ja. Wir sind aber im Gebet keine Seelsorger. Wir hören uns nicht 20 Minuten Geschichten an und führen Gespräche, sondern wir sind wie Ersthelfer, Notversorgung. Wir lenken die Menschen ihre Aufmerksamkeit auf Gott, auf das, was er tun kann. Und dann, wenn wir merken, dass sie Begleitung brauchen, sprechen wir kurz darüber. Vierter Punkt. Für uns als Gebetsteam steht ganz oben die Art unseres Glaubens. Das, vielleicht hat Johannes das auch vor 11 Jahren schon mal hier oder früher gesagt, aber da sagt er, wiederholt er immer wieder und ich habe das erst nicht verstanden, aber irgendwann habe ich es so verinnerlicht. Er sagt, wir haben keinen Leistungsglauben, sondern einen Beziehungsglauben. Ich kann mich erinnern, dass wenn wir mit unseren Kindern mal irgendwas vereinbaren oder sie bitten, dass sie etwas tun und sie tun das nicht und wir sind dann enttäuscht und irgendwie sauer und sie machen irgendwie nicht mit, spülen nicht ab oder sonst irgendwie. Und dann machen sie es einmal und erwarten dann, dass wir sie dadurch irgendwie besser behandeln. Oder denken dann, boah, jetzt wird mich mein Papa oder meine Mama noch mehr lieben. Jetzt habe ich aufgeräumt, jetzt habe ich geputzt oder so. Das ist zwar ein interessanter Blick der Kinder, aber das würde einen Leistungsglauben repräsentieren. Ich tue etwas und deshalb reagiert Gott. Wie ich das aber sehe, ist genau umgekehrt. Weil Gott reagiert, weil Gott etwas getan hat, weil ich damit rechne, weil es schon da ist, deshalb handle ich. Ich will mir seine Liebe nicht verdienen, sondern ich handle aufgrund dessen, dass ich von ihm geliebt werde. Weil wir wissen, wer wir sind, unsere Identität in Christus, könnt ihr die 8 Punkte nochmal auswendig aufzählen? Nein, ist nicht nötig. Vielleicht waren es sogar mehr. Weil wir wissen, wer wir sind, handeln wir aus dieser Beziehung heraus. Wir handeln, weil wir seine Kinder sind, weil wir angenommen sind, weil alles vollbracht ist und nicht damit. Deshalb lehnen wir jeden Leistungsgedanken ab, bei dem wir etwas tun, um Gottes Anerkennung oder Liebe zu bekommen. Gottes Kraft, die in uns wirkt, ist nicht davon abhängig, wie viel wir im Vorfeld gebetet haben, wie viel wir gefastet haben, wie viel wir in dieser Woche Bibel gelesen haben und ob wir dann nach unserem Ermessen gut genug und würdig genug sind, um am Sonntag hier für Menschen zu beten. Sein Handeln ist nicht davon abhängig. Seine Liebe zu uns und sein Handeln an uns und durch uns kann nicht verdient werden. Aber ganz ehrlich, hast du dich nicht schon mal erwischt bei diesem Gedanken, boah, die Woche ist so gut gelaufen. Ich habe so gut gebetet und Bibelstellen gelesen und so eine tolle Beziehung zu Jesus gehabt. Und er hat mir sogar Dinge offenbart. Wenn jetzt jemand kommen würde und ich würde für ihn beten, boah. Da würde die Hölle zittern, ey, wenn ich komme. Shabarabadaba. Ich wünsche mir echt, auch mir persönlich immer wieder, so das zu fassen, zu sagen, Gott, es geht gar nicht um mich in diesem Moment. Manchmal höre ich von Geschichten, dass Evangelisten so ein dummes Zeug gemacht haben, dass sie betrogen haben, dass sie nachgeholfen haben, dass sie Dinge gestellt haben, damit das gut aussieht und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann denke ich mir, boah, das ist eine Schande und was denken die jetzt? Und im gleichen Moment sage ich, Gott wird mit diesem Evangelisten schon reden. Aber es geht nicht um die Person, es geht um die Menschen, die gehört wurden. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, einige Evangelisten hatten so richtige Spitzel unter den Besuchern und die haben so gehört, was die reden. Und dann hörten sie, jemand sagt, boah, gestern so Schwierigkeiten gehabt, so starke Bauchschmerzen, hier unten links hat mir da so wehgetan. Ne? Und dann wird das notiert, der Evangelist bekommt eine Info und dann sagt er, hier in diesem Raum ist jemand, er hatte gestern starke Schmerzen hier in dieser Bauchregion. Ne? Und alle so, wow, und das trifft ja auf den Punkt genau zu. Das ist eine Schande, das ist schrecklich, ich will das nicht verteidigen. Aber ich möchte extrem überspitzen, um zu sagen, Gott ist nicht davon abhängig, dass du in einem guten Zustand bist. Ihm geht es immer um den Menschen, immer um den, der gerade kommt und der sucht. Und er kann aus der schlimmsten Situation etwas Gutes machen. Deshalb auch aus dir. Danke. Bitte niemals sowas machen. Ja, Spitzel hinschicken und aufschreiben und manipulieren. Nein, darum geht es mir nicht. Ich wollte nur so ein Extrembeispiel zeigen, um euch dafür zu gewinnen, einfach mutig in jedes Gebet zu gehen und zu sagen, oh, Gott ist am Werk, nicht ich. Unser Dienst beginnt also damit, dass wir seine Liebe zu uns erkennen, annehmen und in ihr leben. Wir machen uns bewusst, wie sehr wir von ihm geliebt werden. Und dieses Überfülltsein mit seiner Liebe führt dazu, dass die Liebe ausfließt und hoffentlich dann die Person erreicht, für die ich bete. Das ist wie dieser römische Brunnen, vielleicht kennt ihr das, mit drei verschiedenen Tassen. Ne, und ganz oben kommt das Wasser raus und wenn die oberste Tasse voll ist, dann fließt das in die nächste Tasse über und dann in die nächste. Und erst dann, wenn die Tasse voll ist, die oberste oder Schale, dann erst fließt das weiter. Und so ist unser Handeln Beziehungsglaube, kein Leistungsglaube. Aus der Liebe heraus handeln wir. Und ich mache noch einen Punkt und dann reicht das. Dann erwarte ich eure Bewerbungen. Im Glauben stehen und im Glauben wachsen. Das ist auch so ein Missverständnis, mit das Wichtigste, das größte Missverständnis, was ich gerne heute beseitigen würde. Glauben ist ein Akt des Vertrauens. Dabei geht es einerseits um das Verstehen. Ich weiß, Glaube hat ein bisschen mit Verstehen zu tun, mit Greifen, mit logischen Dingen. Wir verstehen in einem gewissen Maß, was wir tun. Aber auf der anderen Seite ist Glaube so viel mehr als Verstehen. Beim Glauben lassen wir uns auf etwas ein, was viel größer ist als unser Verstand. Ich habe da einen Lieblingswitz. Ein Lehrer erklärt seiner Schülerin eine Mathematikformel. Habe ich das schon mal erzählt? Und keine Ahnung, Satz des Pythagoras oder so. Und sie sagt, Herr Lehrer, verstehe ich nicht. Und dann leitet er diese Formel so richtig her, ne? So wie im Matheunterricht. Ne? Er beginnt da und kürzt und stellt um und zeigt ihr, dass die Formel stimmt. Sagt er, verstehst du es jetzt? Sagt sie, nee. Und dann leitet er das nochmal auf einem anderen Weg, nochmal her und sagt, verstehst du es jetzt? Sagt sie, nein. Sagt der Lehrer, dann musst du es glauben. Es gibt einfach diese Momente, wo ich auch sage, Gott, ich verstehe das nicht, aber ich sehe, dass das da ist. Ich nehme es an. Und Glauben ist über unseren Verstand. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle verrückt sein müssen und uns gar nicht mehr an vernünftige Situationen und Tatsachen halten müssen, sondern wir öffnen uns dafür, dass das, was da kommt, mehr und größer ist als das, was wir fassen können mit unserem Verstand. Ich sage euch, Matthäus 17, 20, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Da gibt es so einen modernen christlichen Rap dazu. Soll ich mal rappen? Nein, ich glaube nicht. Du kannst alles tun. Und wenn ich alles meine, dann kannst du mit 1,70 größer als die anderen sein. Okay. Du kannst zu dem Berg sagen, spring in diesen Pool hinein. Hier will ich sitzen, du hast keinen Stuhl dabei. Okay. Hast du genug Glauben, um Menschen zu dienen? Ist diese Frage überhaupt berechtigt? Nein. Man kann nicht genug Glauben haben. Niemand hat genug Glauben. Niemand hat so viel, dass er sagen kann, es reicht jetzt. Es geht darum, hast du überhaupt Glauben? Und Jesus sagt, so klein wie ein Senfkorn, da ist alles drin, das reicht. Es reicht, dass du Glauben hast. Wir führen das, was wir ausführen, nicht von uns aus, nicht aus uns heraus. Immer wenn du fragst, habe ich genug Glauben, musst du nach innen schauen. Aber das, was wir tun, kommt nicht aus dem Inneren, kommt nicht von uns, sondern von oben. Deshalb ist alleine die Frage schon unberechtigt. Wir können nie genug Glauben aus uns selbst heraus produzieren. Wir können den Glauben nur geschenkt bekommen und vertrauen auf seine Kraft. Und dennoch spricht die Bibel von einem wachsenden Glauben. Du darfst Erfahrungen machen, du darfst Schritte gehen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir das, was Gott tut mit uns und durch uns, annehmen und damit rechnen. Ich kann mich erinnern an einen Bericht und dann komme ich auch schon zum Schluss. Da war so eine Gruppe von jungen Leuten durch die Stadt unterwegs und es saß eine Frau im Rollstuhl und dieser eine Mann, der Jugendleiter, er schaut sie an und sagt, ich würde gerne für dich beten, Gott heilt dich. Und die Frau hob die Hände hoch, sie fingen an zu beten und nach dem Gebet steht sie auf, erhebt sich vom Rollstuhl. Und dann erzählt sie, sie ist schon seit 30 Jahren Christ. Sie erzählt, dass man schon so oft für sie gebetet hat und dass sie seit Jahren sich dem Ganzen versperrt hat. Sagt, mich hat das schon genervt, diese ganzen Gebete, diese ganzen Menschen, die da für mich beten wollten, ihr Mitleid und das alles. Und dann sagt sie, aber als du auf mich zukamst, habe ich in deinen Augen gesehen, dass das echt ist, dass das echter Glaube ist. Und ich habe mich von diesem Glauben irgendwie anstecken lassen und seitdem sitzt die Frau nicht mehr im Rollstuhl, weil dieser eine junge Kerl da war, der keine Ahnung woher das aufgeschnappt hat, diesen Glauben, und voller Überzeugung zu ihr gekommen ist und hat gesagt, jetzt ist es dran. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir diese Erfahrungen sammeln. Es muss nicht gleich eine Totenauferweckung sein. Aber es wäre schon so cool, wenn Kopfschmerzen verschwinden. Und deshalb, auch das kommt später auch im Skript dran, also wer Teil des Teams werden möchte, da gibt es noch so viele gute, interessante Sachen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Vor lauter Werbung machen? Ja, glaube, das reicht. Ja, ich gucke auch auf die Uhr, das reicht. Ich hoffe, dass ich einfach euch ein bisschen Lust gemacht habe. Oder vielleicht den einen oder anderen, der noch nicht sicher ist, was er dann tun möchte in der Gemeinde, wo sein Platz ist, dass ihn das einfach angesprochen, bewegt hat. Ich will Teil des Gebetsteams werden. Ja. Bitte jetzt nicht die, die irgendwie an der Tontechnik sind oder im Beamer-Team, jetzt nicht das Team wechseln, okay, wir brauchen euch noch. Ja. Oder Gottesdienstleitung, wie auch immer. Man kann natürlich auch in zwei Teams sein, aber macht mal langsam. Lasst uns erstmal alle unterkriegen. Ja. Jeder hat etwas zu geben. Jeder hat seine Berufung, seinen Auftrag, seine Begabung, sein bestimmtes Maß an Glauben. Und ihr müsst euch jetzt auch nicht melden. Aber nach dem Gottesdienst werden wir ja ein Team-Meeting haben mit Leuten, die Interesse an dem Gebetsteam haben. Als Zeichen dafür, dass du dich entschieden hast, kannst du dann nach vorne kommen. Ja. Und jetzt möchte ich gerne etwas anderes machen. Ich würde gerne uns und euch dazu ermutigen, füreinander jetzt zu beten. Ja, links und rechts sitzt ein Nachbar. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Und das, was ihr jetzt gehört habt, einfach mal umzusetzen. Ich glaube, wenn ihr einander anschaut, dann wird schnell deutlich, wer gerade Gebet braucht. Wer soll beten und wer soll empfangen? Wir machen nicht so lange, vielleicht eine Minute. Also ich weiß, dass Andi auch ein richtig guter Beter ist. Wer Lust hat, zu Andi zu kommen, kann sich gerne... Okay, da wird gerade jetzt verhandelt. Ja, ja, findet einen Partner. Ja. Ihr habt jetzt so 30 Sekunden Zeit, würde ich sagen. Der ein Gebet möchte, der soll das kurz äußern. Was bewegt ihn gerade? Und der andere, der betet, der macht das in seiner Identität, mit dem Glauben, den er gerade hat, und soll einfach nur Gottes Werk tun, was für ihn vorbereitet ist. Okay? Jetzt los.